Und ich finde es halt irgendwie so ein bisschen naiv, das Risiko halt einzugehen oder zu denken, vielleicht, oh, bei mir wird es nicht passieren. Ich riskiere meine Weiblichkeit oder meine Gesundheit.
Für Frauen ist das eher eine schlechte Situation, weil die Frau an sich braucht einen höheren Körperfettanteil, damit die hormonelle Situation ausgeglichen ist.
Deshalb umso mehr sensibel sein, gerade wenn dann mit PDs hantiert wird, na, gerade auch, wenn es 18, 19, 20-Jährige sind, die in den kleinen Blasten starten wollen und mit Androgen gearbeitet.
Dieses Gleichgewicht als Nebenwirkungsmanagement gegen die Vermännlichung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DocTalk. Heute mal wieder auf meinem Kanal. Mit dabei wie immer der Sascha und wir haben wieder mal zwei weibliche Gäste mit dabei. Einmal die Jennifer Zienert, die war schon häufiger zu Gast und Premiere in diesem Format. Jennifer Rode, auch sicherlich den meisten von euch bekannt, entweder von Wettkämpfen oder von Instagram oder aus dem The Growth Book mit einem super Beitrag. Wer das nicht kennt, schaut mal rein. Heute mit einem, ich möchte mal sagen, Anschlussthema. Wir haben in letzter Zeit ein paar Mal über Frauen im Bodybuilding-Kontext gesprochen und da gab es auch sehr viele Rückmeldungen, insbesondere zu der Gesundheits- und PED-Thematik und vielleicht sind die beiden Gesprächspartnerinnen da mal eine willkommene Abwechslung, weil wir ja zuletzt auch häufig über ganz monströse Stack-Designs bei Frauen sprechen mussten und da vielleicht doch mal ein kleines Gegengewicht setzen sollten. Aber ich rede schon wieder viel zu lange mit der Einführung. Erstmal hallo Jenny und Jenny.
Hallo.
Hallo, ja, hallo.
Wie starten wir, denn in dieses Thema? Ja, wenn ich Jenny sage, dann wird wahrscheinlich immer keiner anfangen zu sprechen, weil keiner weiß, wer gemeint ist.
Oder beide.
Ja, wir haben ein bisschen Versatz hier drin. Jennifer Rode ist gerade in L.A., in Venice, habe ich mir sagen lassen. Also nehmt das zur Kenntnis und seid froh, dass sie überhaupt dabei ist. Und falls da ein kleiner Versatz von 3 Sekunden in der Aufnahme sein sollte, dann seht darüber großzügig hinweg. Wie starten wir denn in dieses spannende Thema? Vielleicht starten wir mal so. Zuletzt haben ja ein paar Muster-Stacks die Runde gemacht im Internet, wo es so ungefähr um 1 Gramm Androgene bei Frauen ging und wo man in der einen oder anderen Kommentarspalte lesen konnte, das sei doch sowieso Standard. Alle, die was anderes erzählen, die schwindeln. Das ist nun mal der Preis, den man zahlen muss oder das Risiko, das man eingehen muss, um ganz oben mitzuspielen. Jetzt ist Jennifer Zienert eine, die ganz oben mitspielt, die schon zum 5. Mal jetzt zum Olympia qualifiziert ist, also schon ziemlich häufig
6, oder?
Ganz oben, zum 6. Mal qualifiziert, 5 Mal
da war. Nein, 5. Übertreib's nicht.
Sascha hat schon wieder Vorschusslorbeeren für 2027 verteilt.
Ich habe 27 schon eingerechnet.
Genau. Ob 5 oder 6 war auf jeden Fall oft. Und vielleicht starten wir mal so, Jenny Zienert, wie siehst du denn das Thema dieser mittlerweile, denke ich, etwas lockerere Umgang mit der PED-Thematik unter Frauen?
Ich denke mir halt immer, jeder hat so ein gewisses Bewusstsein dafür, was passieren kann, wenn man sowas nimmt. Und ich finde es halt irgendwie so ein bisschen naiv, das Risiko halt einzugehen oder zu denken, vielleicht, oh, bei mir wird es nicht passieren. Oder locker damit umzugehen, zu sagen, hey, ich riskiere meine Weiblichkeit oder meine Gesundheit oder meine Fertilität, nur um mal auf der Bühne zu stehen. Weil wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir davon ausgehen, dass jeder, der das macht, dann auch auf dem Olympia stehen wird. Da spielt ja noch ganz viel anderes mit dazu. Und da finde ich halt immer, das sollte man sich schon ein bisschen hinterfragen, was kann passieren? Und wofür mache ich das Ganze überhaupt?
Ein gutes Stichwort, wofür man das macht. Jetzt unabhängig von der Olympia-Quali oder der allerhöchsten Ehre im Sport, ist ja ein Thema, was ich ständig höre. Ich möchte gerne so aussehen wie die und die und die. Die sind das ganze Jahr über in einer ziemlich bestechenden Form, ziemlich trocken, ziemlich hart, auch in der Off-Season. Ist das überhaupt möglich, wenn man eine Frau ist?
Was ist also eine bestechende Form?
Ja, die bestechende Form ist eine Form, die man in manch einem Verband als Peak Week Form bezeichnen würde und die manch einer halt das ganze Jahr mit sich rumträgt. Also sprich extrem vaskulär, extrem gut sichtbare Bauchmuskeln, super Gluthemmteilung, auch im Aufbau und das ganze Jahr über.
Für Frauen ist das eher eine schlechte Situation, weil die Frau an sich braucht einen höheren Körperfettanteil, damit die hormonelle Situation ausgeglichen ist. Das funktioniert bei Männern definitiv besser, wobei das auch ein bisschen genetisch veranlagt ist. Es gibt einfach Körpertypen, die sind von Natur aus halt einfach ein bisschen femininer und haben ein bisschen mehr Körperfett und andere halt eben nicht. Es gibt welche, die sind super hart das ganze Jahr, die haben trotzdem vielleicht die Periode. Es gibt da immer Ausnahmen der Regel, aber im Generellen kann man sagen, die Frau hat immer einen höheren Körperfettanteil, rein genetisch. Und das gehört ja auch dazu zum Frausein. Sonst ist das Hormongleichgewicht nicht vorhanden, wenn man eben zu lean ist. So im Generellen. Ausnahmen stehen immer die Regel, aber ja.
Ja, ist ja auch eine Frage der Energiebilanz. Bin ich gerade im großen Defizit oder eben nicht? Das spielt auch mal mit da rein. Über den Körperfettanteil. Also ich sehe das auch teilweise bei 14-15% zum Beispiel ausbleibende Periode oder teilweise auch Pferdefigurklasse, vielleicht sogar unter 10%. Und da kommt sie direkt vom Wettkampf noch oder so, obwohl vielleicht auch noch Androgene im System sind. Also das von bis ist sicherlich sehr, sehr breit gefächert. Das Genetik hast du ja, ist ja beim Mann auch so. Auch beim Mann ist es nicht gesund, dauerhaft mit dem extremen KFA rumzulaufen. Aber man kann sich halt schon ein bisschen mehr erlauben. Es liegt da ein bisschen noch mehr in der Natur des Mannes. Ne? Also mit gesunden, niedrigen KFA rumzulaufen, also gesund niedrig, das sind so, also bei Mann ja so 10-15%. Alles darunter ist auch nicht immer so gesund, wobei man toleriert sicherlich 7-8% auch schon mal relativ lange, aber alles, was so 3-4-5-6%, ja, 3 ist ja sowieso schon relativ schwierig zu erreichen, nochmal 4-5-6%. Das ist natürlich, auch vor allen Dingen ist es auch keine gute, jetzt muss ich gerade an Chris Baumann denken, das sind natürlich keine guten Voraussetzungen.
Ich auch, Sascha, ich auch.
3% denke ich an Chris so. Also das sind halt auch keine guten Voraussetzungen, um im Aufbau signifikante Muskulatur aufzubauen. Ne? So, das ist ja auch noch ein Punkt. Es geht ja auch darum, in dem Sport Jahr für Jahr sich zu verbessern. Ne, das ist ja ein Teil des Prozesses in dem Sport, dass man von Jahr zu Jahr, solange man auch noch das Alter mitbringt, auch sich verbessert. Und das kann man natürlich nicht erreichen, wenn man mehr darauf aus ist vielleicht das Ganze aber gut auszusehen für Sponsoren, für Social Media Klicks oder so. Natürlich kriegt man merken, wenn man gut aussieht, als wenn man eine normale Form hat, ist auch klar. Aber das bringt dich halt in dem Sport meistens nicht weiter. Was es aber nicht heißt, dass man sich jetzt vollfrisst mal auf Season, weil da bin ich absoluter Gegner davon.
Optik hat auch nicht immer was mit Gesundheit zu tun und Periode da sein oder nicht hat auch nichts mit Gesundheit der Frau unbedingt zu tun. Da gibt es etliche Beispiele, die da überhaupt nicht zutreffen. Weil viele, muss man ja auch sagen, in dem Sport kommen ja sowieso aus einer ungünstigen, ungesunden Situation wie Binge-Eating, Anorexie, ja. Halt, Magersucht, Fettleibigkeit, ja. Weil das sind ja alles Esskontrollsüchte und die befinden sich natürlich oft im Bodybuilding, weil sie eine neue Sucht gefunden haben, nämlich der Selbstkontrolle. Ja. Und das heißt nicht immer, dass jemand, der jetzt Bodybuilding macht und jetzt einen anderen Lifestyle hat, dass er jetzt weniger oder mehr gesund ist. Und viele kommen eben auch schon mit eben einem ungesunden Blutbild wie oder hormonelle Lage ist schief, weil eben eine Magersucht vorher bestanden hat, ein Binge-Eating vorher bestanden hat, dass eben hohe Stresslevel im Körper nicht ausgeglichen werden kann, eine Nebennierenschwäche, das ganze Programm. Die befinden sich alle im Bodybuilding. Das heißt, nicht immer ist jetzt eine Wettkampfvorbereitung oder der Sport an sich oder die Diät noch schlechter, weil die kommen ja aus einer beschissenen Situation. So mindestens mal 50%, wenn bei Frauen nicht sogar deutlich höher noch, würde ich sagen.
Bei Frauen sehr
vor
viele.
Allen Dingen, ja. Das, wo wollen wir denn da ansetzen erstmal, dass man sagt, ja. Oh, die Periode ist ausgeglichen. Naja, weil wir haben viele angefangen, wir hatten die noch nie oder schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Jetzt ist halt die Frage, was war denn jetzt noch schlimmer? Die Situation war schon vorher so. Jetzt kann man halt sagen, okay, setzt man jetzt das Gesundheitsthema an, wenn jemand starten will, oder versetzt man das, hat das im Hinterkopf und arbeitet erstmal an der Form und versucht es halt so auf ein Mittelmaß zu bringen, weil beides auf einmal wird nicht funktionieren, wenn jemand nur ein kurzes Zeitfenster hat, bis er starten möchte und man sagt jetzt, aber weißt du, mir ist die Gesundheit erstmal wichtig, Hauptsache du hast deine Periode. Dann ist halt so die Frage.
Das ist klar, das ist ja auch, es geht ja auch ein bisschen um Leistungssport natürlich auch. Ich sage immer mal, man muss in diesem Sport schon so ein bisschen gesund sein, um Leistung erbringen zu können, aber es geht ja primär auch um die Leistung. Vielleicht ein gutes Beispiel im Team. Ich habe jetzt noch eine Athletin, die ist so relativ neu bei mir, die ist jetzt ein paar Monate bei mir. Die ist 28, die hat noch nie im Leben die Periode. Die kommt auch aus der Essstörung. Ja, und ich habe tatsächlich, ich glaube, meine ersten 5, 6 Mädels im Team, die kamen alle mit einer Essstörung. Aktuell ist es ein bisschen besser, ne? Aber es ist bei den Frauen wirklich sehr, sehr präsent. Ich selber komme aus einer Essstörung tatsächlich. Also sind es für einen Mann natürlich ein bisschen ungewöhnlicher. Na, ich hatte mal am Tiefpunkt mal 2014 hatte ich hier 56 Kilo, also die Hälfte von heute bei 1,83. Wow. Und ich habe durch Bodybuilding, dass ich halt gesagt habe, ich mache jetzt Bodybuilding, habe ich auch diese Angst verloren vom Essen. Ne? Also ich brauche aktuell auch gar nichts tracken. Ich kann wirklich Freestyle essen. Selbst das macht mir inzwischen nichts mehr aus, aber es war auch ein Prozess. Und ich habe es geschafft, über den Sport diese Krankheit sogar abzulegen. Also es gibt auch solche Beispiele. Ja, und das habe ich jetzt gerade bei der Person, die die Periode noch nie hatte, habe ich auch gerade schon extrem gute Fortschritte. Na, also auch dieses schlechte Gewissen, mal nicht trainiert zu haben, dieses schlechte Gefühl, keine 30.000 Schritte am Tag gemacht zu haben, weil das hat sich vor meiner Zeit zum Beispiel auch gemacht, um zu kompensieren am trainingsfreien Tag. Das versuchen wir jetzt gerade alles so ein bisschen noch abzulegen, weil das natürlich, wenn du ein bisschen noch normaler funktionierst, natürlich auch wieder eine gute Basis oder eine bessere Basis, um Leistung zu erbringen. Sie hat sich ja bisher den Muskelaufbau sabotiert. Na, das ist eine Naturalathletin, die möchte die Figur lassen bei der GmbF. Dafür brauchst du noch ein bisschen Muskulatur. Und wenn sie ständig immer mit Hyperaktivität eigentlich den Überschuss kaputt macht, kommt man natürlich auch kein Stück weiter. Und das ist auch sehr, sehr viel, das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen können. Und das sage ich auch gerne so bei Erstgesprächen im Coaching, dieser ganze mentale Bereich. Das ist bei meinen Unternehmern im Lifestyle-Coaching nie ein Thema. Die sind erfolgreich, die sind meistens gefestigt im Leben. Aber bei Mädels im Wettkampf-Szenario, da bin ich Psychologe, Therapeut und Coach in einer Person. Das macht mir tatsächlich sogar auch unfassbar viel Spaß. Das werdet ihr wahrscheinlich kennen. Es ist da wirklich auch sehr, sehr viel in diesem Bereich zu arbeiten.
Ja, ich finde, so. wenn du den Sport halt, du suchst dir einen Coach, möchtest deine erste Vorbereitung machen, die hormonelle Lage ist nicht gut, deine gesundheitliche Lage ist nicht gut und dann sagt man, okay, ich mache jetzt noch ein bisschen Aufbau oder man zieht halt jetzt die Prep durch. Das ist alles schön und gut, aber ich möchte auch so ein bisschen aus der Perspektive berichten, wenn man den Sport aktiv auf der Bühne schon über ein Jahrzehnt betreibt, was dann noch mit sich kommt, weil die meisten, ja, das sind eher so Eintagsfliegen, die machen den Sport mal 2, 3, 4, 5 Jahre, aber die wenigsten bleiben dabei, weil die gesundheitliche Lage irgendwann kippt und sie sagen, ich muss mich für meinen Körper entscheiden. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die machen das über 10 Jahre und denen geht's immer noch gut. Was machen die dann anders? Und genau dafür bin ich da oder dafür möchte ich auch stehen, dass man sehen kann, hey, die sieht immer noch aus wie eine Frau, die sieht in der Offseason auch normal aus, sieht feminin aus, sie hat Rundungen, weil sie nicht der Typ ist, der als Vorbildsfunktion wie ein trockene Stück, keine Ahnung was, Beef Jerky da rumrennt, sondern es gibt halt auch Phasen, um in den Sport besser zu werden, in denen man akzeptieren muss, wenn man genetisch halt eher so ein bisschen softer ist, das Ganze auch lieben zu lernen und damit zu arbeiten. Und ich kann euch sagen, ich hatte auch in meinem Leben gefühlt noch nie einen richtigen Zyklus, weil bei mir war es mit 13 Jahren schon so, dass bei meiner ersten Periode direkt die Pille reingehämmert wurde und der Körper hatte nie so die Chance, einfach mal normal zu funktionieren. Ich hatte meine Periode ja unter Pilleneinnahme, was für mich aber auch eigentlich keine richtige normale Periode ist. Und mit einer Hormonspirale, zu der ich dann gewechselt habe, kam es auch nicht zu einem Zyklus, weil die das Ganze halt auch einfach unterdrückt hat. So, das heißt, ich hatte fast 12 bis 13 Jahre Hormone. Und ich habe parallel schon Wettkämpfe gemacht und gewonnen, weil viele immer sagen, man kann keine Pille nehmen und dabei in Form kommen. Geht schon, aber es kommt doch immer in Bezug ein bisschen auf die Zeit, auf die Prep, auf die Arbeitsweise an. Und dann war es bei mir so, ich habe das irgendwann weggelassen, weil ich gedacht habe, vielleicht werde ich dann noch besser, wie auch viele auch so denken. Und war dann eigentlich ab dem Datum, wo ich es nicht mehr genommen habe, über 5 Jahre postmeno-hormonelle Situation. Erstes Jahr okay, zweites Jahr okay, drittes Jahr, viertes Jahr, fünftes Jahr, Katastrophe. Und dann denkst du dir so, wie soll ich mit meinem Körper arbeiten, wenn ich eigentlich die komplette Zeit gegen ihn arbeite? Und für mich war das so, das Größte, was sich verändert hat, wo ich meinen Zyklus wieder bekommen habe, jetzt erst nach 5 Jahren wieder, dass ich nicht nur weniger trainiert habe, sondern hier oben abgeschalten habe. Weil du kannst Hormone nehmen, du kannst mehr essen, du kannst mehr Fett essen, du kannst alles machen, was du willst. Aber wenn du vom Kopf her nicht auch einfach mal abschalten kannst, dann wird dein Körper auch nicht normal oder dein Zyklus nicht normal funktionieren.
Weil Hormone auch in der Hypophyse gebildet werden und nicht nur in den Sexual,
in deinen Genitalien.
In Eierstöcken und so weiter.
Nein, in deinen Geschlechtsorganen.
Genau.
Steroidorgane. Ja. So.
Steroidorgane.
Aber das mit der Pille jetzt schon cool ist natürlich auch mal so mal eine Frage. Da gibt's ja auch nicht immer, also da gibt's ja auch nochmal Unterschiede. Das ist auch ein ziemlich spannendes Thema tatsächlich. Das ist eigentlich fast schon eher was für eine eigene Folge. Aber ja, also das ist auch spannend. Das wusste ich gar nicht von dir, die Story tatsächlich.
Ja, ich finde, das ist gar nicht so schlecht, das hier mit einzuflechten. Denn das ist, glaube ich, sogar ein Aspekt von denen, wenn ich jetzt sage, da gibt's halt viele Frauen, die irgendeinem vermeintlichen Ideal nacheifern, die zum Beispiel auch sagen, das muss ich auf jeden Fall gänzlich ausschließen, ich nehme keine Pille, ich mache nichts anderes Hormonelles als die PEDs, aber ich finde mich damit ab, dass ich trotzdem keine Periode habe aufgrund des geringen Körperfettanteils oder aufgrund der permanenten Androgenzufuhr, was auch immer dann der eigentliche Grund dafür ist. Also du wirst sagen, das ist Grundvoraussetzung für ein langlebiges Wettkampfleben, dass man das einpegelt. Dass man
unbedingt,
seine Periode bekommt.
Weil das Problem ist halt, die Nebenwirkungen, die mit sich kommen, auch von so Postmeno-Symptomen. Das ist ja das, was man sieht, ist auch zum Beispiel, dass das Fett sich anders verlagert, am Bauch mehr und an den Beinen ist es immer so drahtig. Das nächste ist zum Beispiel die Hautelastizität. Du, ich bin keine 20 mehr. Wenn du keine Östrogene hast, dann leidet dein Bindegewebe und deine Kollagenproduktion enorm darunter. Dein Schlaf, dass du nachts zum Beispiel schwitzt, auch die Art und Weise, wie deine Schleimhäute befeuchtet sind. Also wenn du wissen willst, wie sich jemand ab 50 fühlt, der schlecht eingestellte Hormone hat, dann schau dir mal die ganzen Bodybuilderinnen an, die 2-3 Preps hinter sich haben. Die sind nämlich alle schon Postmeno. Rein auf dem Papier.
Super viele. Ich habe aber auch viele im Coaching, die natürlich die 40 schon längst überschritten haben und die auch schon in der Menopause sind, waren oder in den Wechseljahren und auf Prep gibt's auch ganz oft.
Ja.
Es geht Östrogen, fehlt Progesteron. Das kriegt man auch eingestellt. Muss man sich ein bisschen auskennen und sehr individuell. Kann man ja auch nicht mit den Hormonen rumschwingen. Aber es ist natürlich kritisch. Mal angenommen, man hat eine ältere Athletin. Und da kann man ja schon davon ausgehen, wenn die auch recht lean ist. Die kriegt ihre Periode zum Beispiel unregelmäßig oder gar nicht mehr. Und dann kommt jemand daher und sagt, hier hast du mal ein bisschen Testosteron. Los geht's. Jo, dann ist scheiße, weil offensichtlich hat sie wahrscheinlich mehr Testosteron als Östrogen und Progesteron. Und wenn man dann noch oben drauf haut und dann stellt man sich sofort als aromatisiert, aromatisiert es vielleicht noch mit dem Östrogen? Nee, leider irgendwie auch nicht. So, da passiert dann auch die Aromatase nicht richtig. Ja, dann ist dann halt ein leichtes Übergewicht und dann sieht das halt natürlich furchtbar aus. Bauchfett bleibt, superline Beine, Haare fallen aus, wenn sie nicht sowieso schon vorher ausgefallen sind, weil im Vorfeld auch schon nicht richtig gearbeitet wurde, wenn entweder vom Arzt nicht oder auch die Athletin hat vorher auch schon mit sich, ist sie nicht gut umgegangen, weil sie keine Ahnung davon hatte, sich nicht mit Hormonen beschäftigt hat, der Hausarzt sowieso schlecht ist. Ne? Das ist ja meistens so, bei einer Erfahrungswert. Ja, und dann kommt noch irgendwer und sagt, hey, oder man selber sagt, oh, ich möchte noch was tun, ich möchte mehr Muskeln aufbauen und nehme jetzt noch ein bisschen Testosteron auf das zu viel Testosteron. Ja, was passiert?
Ja, die Relation
zu deinem Besser. Es gibt auch Coaches, die machen das bei Mitte-20-Jährigen, dass sie sagen, oh, der Testosteronspiegel ist niedrig, jetzt machen wir da noch ein bisschen Testosteron obendrauf, damit der wieder normal wird.
An sich ist es nicht so eine dumme Idee, muss man sagen. Insofern, wenn im Range-Bereich gearbeitet wird, in kleinen Dosierungen macht es Sinn, gegebenenfalls tatsächlich. Aber weißt du, wie selten ich einen niedrigen Testosteronspiegel sehe? Bei Frauen richtig selten, muss ich leider mal sagen. Und was
und Jenny,
ich
immer
sehe, meistens nachdem mit Androgen, meistens nachdem toll mit Androgen eingewirkt wurde. Ne? Dann
aber überleg mal, was wirklich dann da drinnen ist. Du kaufst einen Femtest oder einen Mini-Testo. Wie oft kommt es vor, dass dann nicht drinnen ist, was draufsteht.
Das ist fast immer gefälscht tatsächlich. Aber du kannst ja zum Beispiel dir Gel verschreiben lassen als Frau. Also Dr. Dinos zum Beispiel bietet es ja ganz normal an. Du kannst eine ART machen mit Östrogen, Progesteron und Testosteron. Man muss halt immer schauen, dass was Jenny jetzt auch natürlich auch gesagt hat. Du hast natürlich im Alter Östrogen, Progesteron und Testosteron fallen, aber Östrogen und Progesteron fallen halt eben stärker. Das heißt, wir haben ein Mismatch. Und wenn du dann auch Testosteron draufhaust, weil es auch fällt, vergrößerst du das Mismatch. Das heißt, man muss halt die Gesamtkonstellation immer betrachten. Und das ist bei Frauen tatsächlich gar nicht ganz so easy wie beim Mann. Da ist es ein Ticken leichter. So, deshalb, dass Frauen kommen, die extrem schlecht auch eingestellt sind für einen Frauenarzt. Also ich habe das Gefühl, die würfeln teilweise. Aber das ist nicht so, dass man das nicht in den Griff kriegen kann, ne?
Stichwort einstellen und die Verhältnisse richtig anpassen. Da war auch letztens zu der Folge einiges an Kommentaren in der Richtung, wann nehme ich denn welche Werte? Das ist vielleicht auch ein Thema. Bei Männern ist das relativ unspektakulär. Die sind jetzt nicht von irgendeiner Periode abhängig. Wenn jetzt eine Frau sagt, so wie Sascha das gerade beschrieben hat, man möchte zum Beispiel einen gewissen Ausgleich herstellen, indem man Progesteron und Östrogen auch noch zuführt im Rahmen dessen, was man da so betreibt. Wann würdet ihr sagen, oder Jenny Rode, was würdest du sagen, ist der beste Zeitpunkt für eine Frau, die entsprechenden Blutwerte abnehmen zu lassen?
Wenn ein Zyklus vorhanden ist, ist es um den 20. Zyklustag bei einer 28-Tage-Periode. Also wenn der Zyklus 28 Tage ist, so ungefähr an den 20., 21. Zyklustag. Wenn jetzt eben kein Zyklus mehr vorhanden ist, manches Mal haben diese Personen auch noch ein Gefühl für einen Zyklus, auch wenn keine Blutung da ist, dann kann man auch ungefähr mal schätzen. Da tut sich aber eh nicht viel, weil offensichtlich ja sowieso die weiblichen Hormone fehlen, sonst wäre ja eine Periode vorhanden. Dann muss man einfach die Werte irgendwann nehmen. Und wenn der Zyklus etwas kürzer ist, beispielsweise 21 bis 25 Tage, dann dementsprechend etwas kürzer zwischen dem 18. und 21. Tag irgendwann, dann kommt man da sehr gut hin.
Also mein Stand ist Estradiol, also E2, 2 bis 5 da. Und Progesteron 19 bis 23 habe ich mir so. Ja.
Das Ding ist halt, entscheidend ist es ja immer, dass du es richtig interpretierst und in Relation setzt zu den Normwerten in diesem Zyklus, in dieser Phase dieses Zykluses. Also klar, man kann natürlich einen Messzeitpunkt versuchen zu bestimmen oder man macht es halt unterschiedlichen. Im Endeffekt musst du immer halt schauen, dass du es richtig interpretierst. Das ist so ein bisschen das Besondere. Weil manchmal bist du auch jetzt, neulich hat sie auch ein Blutbild, da war genau so dieser Übergang, ne? Wo es dann sich sprunghaft verändert hat. Und das musst du natürlich dann auch erkennen. Das ist tatsächlich bei Frauen etwas komplizierter. Das ist auch wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du ständig denkst, wenn eine Frau beim Frauenarzt gewesen ist, hat er überhaupt keine Ahnung von dem, was er da tut. Na, es ist ein bisschen komplizierter bei Frauen als bei Männern. Und das muss man halt auch dazu sagen. Ja.
Vielleicht gleich bei dem Thema nochmal angesetzt.
Dass man selber aktiv werden muss. Ne? Also der Arzt wird einem da nicht so viel helfen. Man kann auch Speicheltests zu Hause machen. Ne? Man muss jetzt nicht zum Arzt gehen, freies Labor oder Speicheltest. Wichtig ist, dass man jemanden hat, der es dann eventuell interpretieren kann. Und da kann vielleicht auch der Heilpraktiker in dem Fall, die sind auch Hormone ausspezialisiert.
Sind meistens besser im Thema drin, fast schon. Genau. Ja.
Da gibt es aber auch Leute, die sich haben Heilpraktiker besonders auf Hormone oder Zyklusproblematiken oder Wechseljahre spezialisiert haben, dann muss man da ein bisschen suchen. Da findet man aber sicherlich auch gute Heilpraktiker, die das machen.
Es ist tatsächlich ähnlich wie bei Männern. Ich habe alleine, und bei Männern ist es ja einfacher. Ich habe inzwischen, glaube ich, 7 oder 8 Ärzte in meinem Team, die ich coache, die alle auf TRT sind, die sich alle damit nicht auskennen. Na, also neulich hatte ich auch einen Urologen, der hat einen Orthopäden zu mir geschickt, weil er sich mit dem Thema TRT nicht auskennt. Ein Urologe. Nein, das ist kein Scheiß jetzt. Und wie gesagt, bei Männern ist es noch, für mich ist das nach zum 3:30 wecken, es ist so, als kleine 1x1 ist es relativ einfach eigentlich einzustellen und zu bestimmen. Bei Frauen ist es schon um einiges komplexer. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, was bei Frauen dann teilweise auch an Fehlbehandlungen da draußen abläuft. Also ich kann es manchmal auch im Coach gar nicht für übel nehmen. Na, wir haben auch teilweise nicht den Wissensstand oder die Studienlage bei Frauen so wie bei Männern. Na, das ist halt auch echt ein Problem. Deshalb umso mehr sensibel sein, gerade wenn dann mit PDs hantiert wird. Na, gerade auch, wenn es 18, 19, 20-Jährige sind, die in den kleinen Blasten starten wollen und mit Androgen gearbeitet, das ist halt sowas, wo ich halt echt immer das Kosten kriege. Und das sollte man halt schon ganz genau wissen, was man da tut.
Ja. Stichwort mit PEDs arbeiten, da ist ja, wenn ich es jetzt richtig mitgeschnitten habe, ein Ansatz auch, was wir gerade gesagt haben, dieses Gleichgewicht als Nebenwirkungsmanagement gegen die Vermännlichung, dass man dann, wenn man schon irgendwelche Androgene hochfährt, dann parallel auch dazu noch mehr Östrogen gibt. Ist euch das schon untergekommen und ist das ein empfehlenswerter Trend oder ist das Harakiri?
Das machen die in Amerika ganz gern. Machen die das richtig häufig. Fahren alles richtig hoch, auch die Östrogene. Testo rein, Östrogen rein, gib ihm. Ich sag mal so, mit Hormonen arbeitet man eigentlich bei Frauen hauptsächlich im Range-Bereich. Dann kann im Grunde nie was schief gehen. Da kannst du dir sicher sein, da läuft nichts schief. Wenn eine Frau die Periode hat, geht man die weiblichen Hormone normalerweise gar nicht erst an. Warum? Ne? Also du fängst ja nicht an, in ein System einzugreifen, was anscheinend ja im Moment läuft. Es sei denn, es sind Symptome oder Beschwerden da. Sind die nicht da, die Periode läuft, gibt es vielleicht auch andere Sachen, warum die Person sich nicht wohlfühlt oder die Haare ausfallen, ist ja oft Ferritinmangel oder Stress oder ne, ist ja Stress nicht immer nur die Periode, ne, Stress oder ein Traumata, weshalb die Haare ausfallen, weil eine Situation vor einem halben Jahr mal war. Aber grundsätzlich würde man das System normalerweise nicht eingreifen, aber die fahren natürlich alles hoch. Okay, wir packen Testo rein, dann wollen wir keine Vermännlichung, dann packen wir die Östrogene auch noch da oben und das natürlich irgendwo auf einer gewissen Art und Weise ist völlig crazy. Du packst was rein, was du nicht brauchst und dann packst du noch was rein, was du auch nicht brauchst, um möglichst viel Output zu bekommen. Ja, ich weiß schon, wie lange das gut geht. Also, wenn du dann überall über dem Range-Bereich bist, das machen wir ja bei Männern ganz gerne, ne? Da sind wir ja auch dann mit dem Testo und auch dem Östrogen völlig außer dem Range-Bereich in beider Hinsicht dann. Und man arbeitet ja dann damit. Das ist die Frage, was will man denn bei den Frauen? Muss man das überhaupt? Mein Erfahrungswert ist, brauchst du überhaupt gar nicht so viel Produkt, Frauen bauen enorm schnell Muskulatur auf und brauchen auch weder die Härte am Ende wie ein Mann, nicht in den fast allen Klassen nicht, kriegen sie trotzdem, das schaffen Frauen ja auch, und sie brauchen gar nicht diese Produktmasse, um schnell Muskulatur aufzubauen. Brauchen die gar nicht, weil das funktioniert auch so. Ne? Und die Frage ist, wo will man damit hin? Will man schnellen Erfolg? Ja, aber was passiert eben danach? Das kann man überhaupt nicht einschätzen. Dazu gibt's ja auch nicht mal Studien. Wer macht eine Studie, wenn wir ganz viel Hormone bei Frauen reinpacken, was passiert dann? Wer macht denn so eine Studie? Also das natürlich arbeiten ins Blinde, wenn man da Bock drauf hat, dann okay. Vielen ist es sowieso egal. Die haben die Grenze schon überschritten. Hups, schon mal was schiefgelaufen. Jetzt machen wir da weiter. Ja, das ist natürlich dumm. Würde ich natürlich nicht mitmachen. Also, aber die meisten Leute, und da wird oft auf der Coach dann irgendwie zu behelligt, das sind alles erwachsene Menschen, die können ja selber entscheiden. Und mal angenommen, der Coach sagt, mach das mal, dann hinterfragt es halt, wenn der schon nicht aufklärt. Oder lest doch selber mal nach oder hinterfragt doch die Dinge. Wer sagt denn, dass du es machen musst? Da kommt ein Vorschlag gegebenenfalls, weil du sagst, ich bin offen, dann kommt der Vorschlag und du machst einfach, okay, dann musst du natürlich auch, kannst du nicht sagen, ja, aber es hat mir keiner erzählt. Ja, so einfach ist es nicht im Leben. Man muss schon auch selber sich informieren. So schlau muss ja jeder sein, dass mit einer gewissen Einnahme auch eine Nebenwirkung kommt.
Ja. Ne? Wo ich oft auch so Bedenken und Sorgen habe, ist, dass so leichtsinnig auch mit Wachstumshormonen gearbeitet wird, obwohl zum Beispiel auch in der Familie sehr oft irgendwelche Krebsfälle waren oder auch positive Abstriche beim Frauenarzt oder zum Beispiel Gerinnungsstörungen, wenn dann auch die Hormonproblematik kommt, dass man dann gar keine Östrogene oder vielleicht nur Progesteron, aber kein Östradiol oder sowas nehmen darf und da einfach auch zu leicht sofort was gegeben wird, wo dann auch sehr viel passieren kann, wo du als Coach, also ich könnte es nicht verantworten, wenn ich jemanden sag, ja, nimm jetzt mal hier Wachstumshormon, ist total easy peasy, das hat keine Nebenwirkungen und so weiter und dann beim nächsten Frauenarztabstrich gibt's einen positiven Abstrich und dann ist erstmal die Karriere vorbei. Oder vielleicht muss man dann eine Konisation machen, muss einen histologischen Befund machen und dann sind da irgendwelche Krebszellen, die gewuchert sind, weil man da irgendwie was forciert hat. Das finde ich halt dann schlimm und vielleicht hätte die Person auch viel mehr Spaß und Freude und auch Progress an dem Sport haben können, ohne irgendwas zu manipulieren, weil oftmals ist das, was Frauen brauchen und machen können, die Cherry on the top oder der was man halt dann noch pushen kann, was notwendig ist, aber nicht die Essenz für den Erfolg. Weil die Athleten, die wirklich sehr erfolgreich sind und das auf lange Zeit, die brauchen keine 1 Gramm Androgene.
Was ist denn die Essenz für den Erfolg? Ja. Nach deiner Auffassung, Jenny. Jenny Z.
Der Sherry Topper.
Ich möchte auch überhaupt gar keine Empfehlungen aussprechen, weil das Problem ist immer, wenn ich jetzt was sage, dann ist das so die Anleitung für jemanden, das kann
ich
tun.
Nee, ich glaube, du hast mich missverstanden.
Ich finde, das
ich meine,
ist eine
die Essenz des Erfolgs ist jetzt, wie du gesagt hast, gerade nicht das Thema PEDs, so. Sondern was ist denn das, was als Fundament deiner Meinung nach entscheidend ist, wo man noch das Sahnehäubchen draufsetzen könnte, wenn der Rest stimmt?
Also erstmal natürlich die Struktur und die Genetik vom Körperlichen für die Klasse, die man gerne machen möchte. Wenn du ein breites Becken hast, wenn du ein schmales Schlüsselbein hast, dann, wenn du kurze Beine hast und einen gleich kurzen Oberkörper wie Beine und noch ein breites Becken und ein kurzes Schlüsselbein.
Oh, das ist auch gemein.
Dann nach Powerlifting.
Dann halt ich spiele Minigolf. Spiel Minigolf.
Also erstens mal natürlich körperliche Konstitution. Dann zum Beispiel auch, wie lange trainiere ich schon? Wie alt bin ich? Wie ist auch meine, war das die Katze, Sascha?
Nee, meine Freundin.
Okay.
Meine Katze würde sowas nicht tun.
Wie ist auch so die Situation, um in dem Sport voranzukommen? Arbeite ich 50 Stunden die Woche extrem, habe eigentlich überhaupt gar keine finanziellen Mittel, auch diesen Sport zu betreiben, weil jetzt mal in aller Ehre, Bodybuilding ist wie Reitsport, wie Golfen, wie Surfen, wie keine Ahnung was. Da braucht man, ja, man braucht einfach viel Geld für diesen Sport. Man braucht im Grunde für diesen Sport noch einen Job. Ist so. Und dann kommt es auch drauf an, wie kann man da auch so ein bisschen leiden? Wie diszipliniert ist man in der Umsetzung mit seinem Training, mit seinem Cardio, mit seiner Regeneration, mit seinem Essen? Passt die Basis da? Oder ist man da schon wieder zu extrem? Oder zu Larifari? Und wenn man da mal so den Boden aufgefüllt hat, und dann eine gute Basis geschaffen hat, wenn man dann vielleicht sagt, ich habe genetisch noch die Möglichkeit, was zu nehmen, weiß, ich habe echtes Zeug, weiß, was ich nehmen kann, gesundheitlich passt alles, dann kann das Pflänzchen da drauf schön wachsen. Aber wenn da unten schon Löcher sind im Boden oder man versucht auf Beton irgendwie eine Eiche zu züchten, dann wird es halt nicht funktionieren. Obwohl, ein Baum kommt eigentlich immer irgendwo durch. Aber
die Realität ist halt die, dass man versucht, fehlende Genetik, fehlende Arbeitsmoral, fehlende finanzielle Mittel und fehlendes, weiß was ich noch was, einfach mit mehr PEDs zu kompensieren. Na, das ist halt die Realität. Und da muss ich Jenny recht geben. Natürlich ist das auf dem allerhöchsten Niveau irgendwo natürlich gang und gäbe, dass du, wenn du dich in der Weltspitze durchsetzen möchtest, das eine oder andere natürlich an Tools genutzt wird. Aber ich sehe halt eher so den Trend aktuell, dass gerade auch nicht im Wettkampfsport, außer des Wettkampfsports, nein, das Problem war bei Männern auf jeden Fall extrem, aber bei Frauen habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass halt wirklich Dinge in einem Maße missbraucht werden, wo ich sage, haben meine Figurmädels noch lange nicht, hinten und vorne nicht benutzt. Die sehen aber, also Bundesbeispiel, da ist jetzt aber auch jetzt auch beendet inzwischen, weil sie diese Person auch für dasselbe Probleme hatte. Wirklich sehr, sehr hoher Körperfettanteil. Die Basics haben gar nicht gepasst. Ne? Also Training war mit 2 von 10 so maximal. Und da waren, glaube ich, schon 20 Ochser im System, 4, 5 Peptide, HGH, alles. Du hast dieser Person nicht angesehen, dass sie irgendeine Form von Kraftsport betreibt. So. Und ich habe nicht einen Check-in gehabt, wo man 30-40% von dem, was wir besprochen haben, umgesetzt worden ist. Ja. So, das sind so Fälle, wo ich dann auch wirklich, im Nachgang muss man sich überlegen, hätte ich die Person überhaupt ins Coaching aufnehmen sollen, aber das gibt's ja erst mit der Zeit und ich bin immer so ein Typ, ich versuche halt immer irgendwie jemanden so ein bisschen auch durch Kommunikation zum Umdenken zu bringen, aber manchmal schafft es halt einfach eben nicht. Das erschreckt mich halt besonders, Na, das ist wirklich, wenn wirklich gar keine Voraussetzungen gegeben sind für Leistungssport, leistungssteigernde Substanzen missbraucht werden, und zwar in einem Ausmaß, wie ich das teilweise bei Profiathletinnen nicht sehe. Na, und das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht, dass in der Spitze, wenn fähige Coaches am Start sind, intelligent gearbeitet wird, wenn Cardio stattfindet, wenn Supplementierung stattfindet, wenn Kardiologe einmal im Jahr besucht wird, wenn Blutbilder gemacht werden, ja, wenn man sich auch Zeit zur Erholung nimmt, ja, wenn das alles stimmt, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn man von nichts eine Ahnung hat und sich das Erstbeste, was auch die da um die Ecke besorgen kann, ohne das vielleicht sogar noch im Labor zu testen. Das ist ja auch ein großes Thema bei Frauen, ja. Na, sagen wir mal, also sprechen wir es mal offen an, Oxandrolon und Primobolan, das sind nun mal die zwei Androgene, die in den meisten Fällen benutzt werden, weil sie natürlich nicht so stark virilisieren, na, also wie jetzt andere Substanzen. So, das heißt, das sind die Favoriten im Frauenbodybuilding.
In Italien ist eher Masteron das Mittel für die Frau.
Auch nicht schlecht. Aber das ist auch nicht viel besser. Das sind eigentlich dann die drei Steroide, die am meisten gefälscht werden und am meisten was anderes drin halt ist, so, ja. Also das ist halt auch ein Riesenproblem. Femtest habt ihr schon genannt. Femtest ist auch, ich glaube, bei Max in der Akademie, da ist gefühlt kein Femtest echt gewesen. Bei Priobolan ist die Hälfte Schrott, da ist entweder Testo oder Droste drin oder halt nur Öl. So, bei Oxa kann auch mal Ruxofenstrol drin sein. Na, oder Dianabol ist auch günstig. So, das heißt, diese Steroide, das sind auch die drei der teuersten halt einfach. Und obwohl es alles ja nur Fertigartikel sind, wird natürlich versucht, seitens der U-Labs auch möglichst viel natürlich Gewinn zu erzielen. Und im Endeffekt merkt man es halt erst, wenn es zu spät ist als Frau. Na, beim Mann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn statt Primo-Trost da drin ist. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht so krass merken. Vielleicht, weil euch ein bisschen schneller die Haare rausfallen. Das war es dann aber auch schon. Na, bei der Frau ist es dann halt eine andere Geschichte.
Könnte sie merken, muss man halt vorsichtig im Gebrauch anfangen, dann könnte man es noch merken, wenn man aber gar nicht aufgeklärt ist oder Symptome einfach überhört. Es ist halt auch ein bisschen doof, ne?
Und die müsste man
oft die Symptome überhören.
Und diese Symptome, die tut man auch, ich kenne ja auch so paar Spezialisten, die versucht man auch bewusst zu verdrängen, weil man nur diesen Tunnelblick hat, ne? Ich will breiter werden.
Das ist ja ein psychologischer Fehler.
Genau. Ja.
Das ist ja im normalen Leben auch so, genau, dass man bestimmte Dinge verdrängt und darüber hinwegschauen möchte, dass das jetzt gerade vielleicht nicht ganz so klug ist.
Ja. Auf der mentalen Ebene auf jeden Fall arbeiten, ja.
Ich finde,
dass man wirklich schon mal klar sagen muss, Jenny, das hast du so gut gesagt, das ist bei meinen Athleten aber genau das Gleiche. Sag mal, trainiert die Person richtig? Und auch wenn man schon seit 10 oder 15 Jahren trainiert, glaub mir, wenn ich mir Trainingsvideos schicken lasse, ach du immer. Scheiße. Ja? Also erstmal, und wenn das jemand auch nicht nutzt, ja, dann lass doch mal jemand über das Training drüber gucken. Dann ist die Regeneration der Schlafleiter auch total schlecht. Vielleicht ist die Schlafqualität nicht mal gut. Vielleicht liegen die im Bett 7 Stunden, schlafen davon aber nur eine halbe Stunde Tiefschlaf. Warum bringst du das nicht erstmal auf Vordermann? Dann ist vielleicht auch das Essverhalten trotzdem unklug. Vielleicht essen die nur 2 Riesenportionen am Tag, verteilen es nicht, die Eiweißaufnahme ist nicht optimal. Vielleicht haben die eine Unverträglichkeit, haben die ganze Zeit Verdauungsprobleme. Es sind so viele Kleinigkeiten. Wenn du die alle erstmal auf 100% bringen würdest oder zumindest mal auf 90, dann hast du eigentlich schon fast alles gemacht. Und dann ist echt so diese letzten 5-10%, und das ist dann ja auch verständlich, wenn man da an dem Punkt nicht weiterkommt, dass man sagt, okay, ey, bin hier im Leistungssport, ich möchte weiterkommen, weil ich das Potenzial besitze, ja dann, okay. Aber wenn man in die erste Saison und hat schon einen Stack wie ein Profi und hat die ganzen Sachen überhaupt nicht auf den Punkt gebracht, also, werde ich schlecht beraten.
Also, ich muss auch ganz klar sagen, was ich immer wieder beobachte, wenn wirklich Training on point ist, was bei Frauen wirklich sehr häufig ein Problem ist, dann fliegt eine Frau bei 5-10 Milligramm Oxandrolon in einem halben Jahr komplett auseinander.
Auf jeden Fall!
Das ist so ein Sprung. Ich kann gar nicht mal verstehen, dass ich habe jetzt wir hatten jetzt neulich mal einen Podcast, da hatte die Athletin gesagt, sie hat Erfahrung, dass Mädels in der Fitmodel-Klasse 10 Milligramm Oxandrolon benutzen. Leute, wisst ihr, was meine Figurmädels mit 10 aufbauen in einem halben Jahr? Das ist, die wachsen ja komplett in die Figurklasse schon fast hinaus. Also, wenn Training und das alles passt, sind 5 oder vor allen Dingen auch 10 Milligramm, ist ein Haufen Zeug. Ne? Also 5 Milligramm Testosteron in der Woche ist so eine durchschnittliche Produktion von der Frau bei Testosteron. Das heißt, wenn du 5 Ochse am Tag nimmst, hast du ja die siebenfache Menge schon. Und das ist schon, natürlich ist es vielleicht nicht ganz so anabol, dann lass es die fünffache Durchschlagskraft haben, meinetwegen, ja. Aber es ist die fünffache Durchschlagsmenge. Und wenn dann, du hast es eben auch gesagt, Jenny, also Rohl, du kannst bei Frauen eigentlich fast mehr rausruhen bei Männern. Die sind viel belastbarer, sie verkraften mehr Volumen, sie brauchen weniger Pausenzeit. Na, und du siehst das immer wieder, du kannst Frauen ganz anders belasten, na, als ein Mann. Na, und dann kommt man mit hinzu, das ist so, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, sonst schlagen mich meine Männer wieder. Aber Frauen heulen noch meistens nicht so rum, gerade auch in der Diät nicht. Sie ziehen auch eher durch, das kommt noch mit dazu. Das ist so meine Erfahrung. Also ich muss sagen, bei meinen Mädels ist halt, da höre ich in der Prep selten was. Na, wenn also irgendwie was kommt.
Und die Frauen sind. Aber bist du eine Frau und hast mit Frauen zu tun, ist
anders. Dann heute auch rum. Okay, gut. Gut, was gelernt heute. Ja,
sollen wir vielleicht als Mann zu einer Vorbereiterin gehen?
Meine Männer.
Genau.
Ja, und meine Männer, gut. Die heulen nämlich nicht. Also, die meisten gut. Meine Männer heulen okay. Nicht, aber die Frauen, die heulen auch. Also, lass es dir mal gesagt sein, das ist, weil du ein Mann bist, die heulen sich dann woanders aus, wahrscheinlich. Also,
sehr gut.
Von dem Heulenlevel ein Unterschied.
Okay, gut. Habe ich was dazu gelernt heute.
Aber
sehr
wir können
gut.
Einen Unterschied machen, Mütter und Frauen, die keine Mütter sind. Da würde ich gerne einen Unterschied machen, weil die können leiden. Frauen, die schon Kinder haben, die können leiden. Egal, was du mit denen machst, die leiden bis, ich weiß nicht, die sind so einiges gewöhnt im Leben. Ich glaube, da würde ich gerne einen Unterschied machen. Aber nee, die anderen eigentlich nicht.
Okay.
Gut.
Ja,
ich würde sagen, für eine Folge war das ziemlich viel Input. Und vielleicht ist auch die eine oder andere Frage beantwortet worden aus den letzten Folgen dieser Art. Und es haben sich wahrscheinlich auch wieder neue Fragen ergeben. Deshalb unser Vorschlag, schreibt die Fragen in die Kommentare unter diesem Video. Was wollt ihr wissen? Vielleicht auch in dieser Besetzung. Was wollt ihr von den beiden Damen wissen? Und dann können wir das gern, wenn die nichts dagegen haben, in einem anderen Format hier nochmal fortsetzen und da nochmal in die Tiefe gehen. Ich glaube, auf jeden Fall war das ein ganz guter Aufschlag und es war jetzt auch vom Blickwinkel ein etwas anderer als der, den man zuletzt so häufig gehört hat. Eine Sache möchte ich vielleicht noch sagen, was mir zuletzt aufgefallen ist und was jetzt, wo wir das aufnehmen, in diesen Zeiten so eine ganz eigenartige Debatte geworden ist, dieser komische Konflikt Frauen gegen Männer, der in der Mainstream-Presse hochgefahren wird. Da gibt es tatsächlich Frauen, die dann sagen, die Männer nehmen auch so viel und da wird das glorifiziert. Warum können wir das nicht auch machen? Lasst uns das durchziehen. Wir lassen uns nicht reinreden. Also das ist sowas von absurd. Wer sich so ein Argument anhört und da nicht sofort gegenspricht und wem da nicht sofort die Haare zu Berge stehen, der soll sich wirklich mal hinterfragen und überlegen, ob man diese Gleichsetzung machen sollte. Ja.
Ja.
Manche sind halt auch einfach geil drauf, was zu nehmen.
Ja. Mhm. Ich meine, es gibt Leute, vielleicht auch einfach. Auch egal. Genau, es gibt Leute, denen ist es egal und die starten in der Frauen-Bodybuilding-Klasse und sagen, ich will genau so aussehen und das, was da steht, das geht nur auf eine bestimmte Art. Das ist aber nicht unser Thema gewesen, sondern es geht ja hier vor allem um die Frauen, die sagen, ich würde gern Fortschritte machen, aber trotzdem eine Frau bleiben und ich möchte auch noch vielleicht in 5 oder 10 oder 15 Jahren als Frau durchgehen, wenn ich vielleicht dann nicht mehr auf der Wettkampfbühne stehe. Das sind 2 verschiedene Spiele, das sollten sich die Leute vielleicht auch mal überlegen. Gut.
Ja.
Gibt's
ja.
Da noch?
Ich habe gerade noch eine lustige Story. Ich habe das irgendwann mal droppen lassen, was bei einer Frau so libidomäßig passiert auf Androgenen. Und ich glaub's nicht, aber es gibt dann Männer, die wirklich drauf aus sind, ihre Freundin damit zu füttern. Na, also das gibt's
wir wollen's
wirklich
nicht
auch.
Wissen.
Habe ich auch schon erlebt.
Oh, es gibt für alles einen Fetisch.
Auf jeden Fall.
Das wäre auch eine tolle Folge.
Städtische.
Ja. Ja, stimmt. Wollt ihr diese Folge
Städtische,
hören? Auch das
Jenny, städtische.
In die Kommentare. Ja, das war's für heute.
Können wir vor mal ein Video zu PT141 bringen.
PT141 auf jeden Fall besser als Testo in horrenden Dosierungen, wenn das gewünschte Ziel ist.
Ja.
Unsere beiden
Gäste, eine Zulassung.
Wenn man euch supporten möchte, seid ihr bei irgendwelchen Sponsoren, Kooperationspartnern, Supplement-Händlern?
Ich glaube, beide im gleichen Stall, oder? Das ist ja zweimal Channel, zweimal ZNT, oder?
Jawohl. Yes. Jenny und Jenny dort? Bei ZNT. Coach Jenny und Jenny.
Als Coach. Dann wisst ihr Bescheid. Habt ihr noch Gearway?
Coach Jenny? Meiner ist Coach Jenny und deiner ist nur Jenny. Ja, perfekt.
Auch nicht schlecht.
Gut, oder bei Vitaminversand, ja. Jen, Kurt, Anwalt oder Sascha. Und so weiter. Gut, das war's für heute. Folgt allen Beteiligten bei Instagram. Die Namen sind eingeblendet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.